4. Mose 22 von Vers 36. Das vierte Buch Mose spannt einen Bogen von ungefähr 40 Jahren. Es beginnt mit den Vorbereitungen für den Aufbruch vom Berg Sinai. Im dritten Buch Mose ist berichtet worden, dass Gott, oder schon am Ende vom zweiten Buch Mose, dass Gott in Gestalt des heiligen Zeltes unter dem Volk Israel Wohnung genommen hat. Am Anfang des vierten Buches Mose, so in den ersten 9 Kapiteln, für viele Bibelleser lesen die sich schwer, weil es wird viel von der Ordnung geschildert, die Gott anordnet. Die 12 Stämme lagern sich wie so ein Heer von Soldaten um das heilige Zelt herum. 12 Stämme um das heilige Zelt herum und mit besonderer Betonung der Priesterschaft. Gott führt auf seiner Wanderung das Volk Israel in das verheißene Land Kanaan. Und als Gott das Zeichen zum Aufbruch gibt, da folgt ihm das Volk, aber es dauert nicht lange, da fangen viele Leute an zu murren und Gott greift zu ersten Strafmaßnahmen und dann kommt es zu einer Art Sündenfall des Volkes. Und Benjamin hat darüber gepredigt. Nachdem ein kleiner Spähtrupp von Israeliten das Land Kanaan erkundet hat, entmutigen sie bei ihrer Rückkehr das ganze Volk. Sie wollen nicht mehr in das verheißene Land gehen, sondern nach Ägypten zurückkehren. Sie lehnen sich gegen Gott und seinen Mittler Mose auf, sodass Gott als Strafe eine 40-jährige Wanderschaft durch die Wüste anordnet. Die ganze Generation von ungehorsamen Israeliten soll hier sterben, bis dann ihre Nachkommen in das Land Kanaan kommen. Und Gott trägt sein Volk während dieser 40 Jahre mit großer Geduld. Gegen Ende dieser Zeit kommt es zu ersten kriegerischen Auseinandersetzungen mit Völkern, die östlich des Jordan gelebt haben. Gott schenkt den Israeliten den Sieg über die Amoriter. Der König der Moabiter, ein weiteres Volk in der Gegend, der König mit Namen Balak, der hat Angst vor einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Israel und überlegt sich, wie er diesem Volk auf anderem Wege schaden kann. Also er meidet die kriegerische Auseinandersetzung und da fällt ihm ein, es gibt doch so einen berühmt-berüchtigten Zauberer und Magier hier in der Gegend, Biliam. Den lässt Balak rufen. Der soll mit seinen vermeintlichen Zauberkräften die Israeliten mit einem Fluch belegen, der sie schwächt und im Krieg verlieren lässt. Aber Gott greift hier aus Gnade zugunsten seines Volkes ein. Er begegnet Biliam vorweg und warnt ihn davor, Israel zu verfluchen, weil es unter seinem Segen steht. Gott schärft dem Biliam ein, dass er sich nichts darauf einbilden soll, dass Gott ihn als Propheten gebrauchen wird. Wenn es darauf ankommt, macht Gott klar, dann kann er sogar durch einen Esel reden. Biliam geht zu Balak und dort wird sich zeigen, ob Biliam den Anweisungen von Balak oder dem Befehl Gottes folgt. Und an dieser Stelle setzt unser Predigttext ein. Ich habe das Thema der Predigt auf der Grundlage des Predigttextes so formuliert: Gottes Segen muss zu seinen Erwählten kommen. Ich werde den Text nicht an einem Stück vorlesen, sondern so in Abschnitten von 10 bis 15 Versen Länge. Ich beginne in Kapitel 22, Vers 36. Wer eine Bibel dabei hat, lese gerne mit. Als Balak hörte, dass Bileam kam, ging er ihm entgegen bis zur Grenzstadt Moabs am Arnon, unmittelbar an der Grenze. Balak sagte zu Bileam: Ich hatte dich rufen lassen, warum bist du nicht zu mir gekommen? Kann ich dir nicht einen hohen Lohn geben? Bileam antwortete Balak: Jetzt bin ich zwar bei dir, aber kann ich jetzt etwas reden? Ich kann nur sagen, was Gott mir in den Mund legt. Bileam ging mit Balak weiter nach Kirjat Huzot. Balak schlachtete Rinder und Schafe und ließ damit Bileam und die hohen Leute, die bei ihm waren, bewirten. Am nächsten Morgen nahm Balak Bileam mit sich und führte ihn zu den Baalshöhen hinauf. Von dort konnte er bis zum Volk Israel sehen. Bileam sagte zu Balak: Errichte mir hier 7 Altäre und stell mir 7 junge Stiere und 7 Widder bereit. Balak tat, was Bileam gesagt hatte, und Balak und Bileam brachten auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder dar. Dann sagte Bileam zu Balak: Bleib bei deinem Brandopfer stehen, ich aber will beiseite gehen. Vielleicht begegnet mir der Herr. Was er mich sehen lässt, werde ich dir mitteilen. Dann ging er auf die kahle Höhe. Gott begegnete Bileam. Bileam sagte zu ihm: Ich habe 7 Altäre hergerichtet und auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder dargebracht. Da legte der Herr Bileam ein Wort in den Mund und sagte: Geh zu Balak zurück und sprich dort. Bileam kehrte also zurück. Balak stand bei seinem Brandopfer und die hohen Leute waren bei ihm. Hier nur kurz eine Anmerkung. Hier ist von Brandopfern die Rede. Ich weiß nicht, wer hat nochmal über 3. Mose gepredigt? Georg. Ich hätte auch eigentlich eine Predigt halten sollen, habe mich aber geweigert. Hier werden Opfervorschriften aus dem 3. Buch Mose aufgegriffen und es ist vielleicht für den einen oder anderen überraschend. Also Brandopfer war eine der grundlegendsten Opferarten in Israel und die gab es bei den anderen Völkern auch. Also als Gott diese Vorschriften für Opferungen gab, da hat er das Rad nicht neu erfunden. Brandopfer, was ist das für ein Opfer? Das ist ein Opfer, bei dem der Darbringende vor allen Dingen seine Hingabe zum Ausdruck bringt. Deswegen wird's ganz verbrannt. Bleibt nichts übrig zum Essen. Die Frage ist natürlich, wem wird dieses Opfer dargebracht? Bei Balak können wir davon ausgehen, er bringt diese Brandopfer für Baal, den aus seiner Vorstellung heraus höchsten Gott dar. Bei Bileam wissen wir es nicht so genau. Bileam kennt ja jetzt den Gott Israels, der hat sich ihm offenbart, Yahweh, und es wird sich zeigen. Also Bileam, ist er jetzt so eine Mischung? Ist er ein Götzendiener oder ist er Gott treu? Wir können sagen, er ist Gott treu, weil er gezwungen wird. Eigentlich ist und bleibt er ein Götzendiener. Also ihr merkt schon, wenn Gott will, kann er jeglichen Menschen gebrauchen, um seine Zwecke auszuführen. Kapitel 23, Vers 7. Bileam begann mit seinem Spruch und sagte: Aus Aram führte mich Balak her, der König von Moab vom Ostgebirge. Komm, verfluche mir Jakob, komm und drohe Israel. Doch wie soll ich verwünschen, wen Gott nicht verwünscht? Wie soll ich drohen, wem der Herr nicht droht? Denn vom Gipfel der Felsen sehe ich es, von den Höhen aus erblicke ich es. Dort ein Volk, es wohnt für sich, es zählt sich nicht zu den Völkern. Wer zählt Jakobs Menge, zahlreich wie Staub? Wer den 4. Teil Israels? O, könnte ich den Tod der Gerechten sterben, und wäre mein Ende dem Seinen gleich? Da sagte Balak zu Bileam: Was hast du mir da angetan? Ich habe dich geholt, damit du meine Feinde verfluchst, und nun hast du sie stattdessen gesegnet. Bileam antwortete: Muss ich nicht das sagen, was mir der Herr in den Mund legt. Auch hier ein paar Anmerkungen. Israel zählt sich nicht zu den Völkern, spricht Biliam aus. Und das bezieht sich zurück auf den Bund am Sinai, 2. Mose Kapitel 19 und folgende. Gott hat Israel aus den Völkern heraus für sich erwählt. Er hat mit ihnen den Bund geschlossen. Und dieser Bund besagt, dass Gott sich in besonderer Weise um dieses Volk kümmern will und sie sollen seine gnädige Herrschaft erfahren. Es gibt aber eine wichtige Bedingung. Israel soll diesen Gott als ihren einzigen Gott anerkennen und anbeten. Bemerkenswert Biliams Aussage in Vers 10. Oh, könnte ich den Tod der Gerechten sterben? Er bezieht sich hier nicht auf ein Leben nach dem Tod, sondern auf ein erfülltes Leben unter Gottes Segen vor dem Tod. Leider zeigt sich später, dass er nicht im Glauben steht und somit nicht Gottes Segen empfangen kann. Wir gehen schnell weiter, Kapitel 23, Vers 13. Darauf sagte Balak zu ihm, geh mit mir an einen anderen Ort, von wo aus du das Volk sehen kannst. Du wirst freilich nur den äußersten Rand sehen, ganz wirst du es nicht erblicken. Von dort aus verfluche es mir. Er nahm ihn mit zum Späherfeld am Gipfel des Pisga. Er richtete dort 7 Altäre und brachte auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder dar. Biliam sagte zu Balak, bleib hier bei deinem Brandopfer stehen, ich aber will dort drüben auf die Begegnung mit dem Herrn warten. Der Herr begegnete Biliam, legte ihm ein Wort in den Mund und sagte, kehr zu Balak zurück und sprich dort. Als Biliam zu Balak kam, stand er bei seinem Opfer und die hohen Leute Moabs waren bei ihm. Balak fragte ihn, was hat der Herr gesagt? Da begann Biliam mit seinem Spruch und sagte, auf Balak, höre, lausche mir, Sohn Zippors. Gott ist kein Mensch, der lügt, kein Menschensohn, der etwas bereut. Spricht er etwas und tut es dann nicht, sagt er etwas und hält es dann nicht? Sieh her, ich habe Weisung übernommen zu segnen, so muss ich segnen, ich kann es nicht widerrufen. Man erblickt kein Übel in Jakob, man sieht kein Unheil in Israel. Jahwe, sein Gott, ist bei ihm. Seinem König jubelt Israel zu. Gott hat sie aus Ägypten geführt, wie mit Hörnern eines Wildstiers. Zauberei wirkt nicht gegen Jakob. Beschwörung hilft nicht gegen Israel. Jetzt sagt man zu Jakob, zu Israel, was hat Gott Großes an dir getan? Ja, es ist ein Volk, wie ein Löwe, der aufsteht, wie ein Raubtier, das sich erhebt. Es legt sich hin, bevor es die Beute gefressen und das Blut der Erschlagenen getrunken hat. Balak sagte zu Biliam, wenn du es schon nicht verfluchen willst, dann brauchst du es doch nicht gleich zu segnen. Biliam antwortete, ich habe dir doch gesagt, ich muss alles tun, was der Herr mir befiehlt. Gott ist kein Mensch, der lügt, spricht Gott, Vers 19. Gott hat sich ein für alle Mal vorgenommen, sein Volk zu segnen. Die Zusagen, die er Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat, sind gewiss. Sie werden durch den Glauben empfangen und bewirken selbst diesen Glauben. Vielleicht hier schon ein Hinweis darauf, wenn wir solche Segenssprüche lesen, wem gelten sie? Hier ist die Rede von Israel oder Jakob. Und das könnte einen auf die irrige Annahme bringen, dass hiermit jeder einzelne Israelit gemeint ist. Das ist nicht der Fall. Wenn ihr weit zurückgeht an den Anfang der Geschichte Gottes mit Abraham, dann ist dort ein für alle Mal festgelegt, wer die Zusagen empfängt, die Gott gegeben hat. Das sind Menschen, die wie Abraham der Zusage glauben. Punkt. Der Rest wird, wenn er nicht glaubt, von Gott eine Zeit lang geduldet. Der darf mitlaufen. Hat aber nicht die volle Erfüllung dieser Zusagen in Aussicht. Ja, das wird oft nicht sauber, so nach einer Mengenlehre, sorgfältig unterschieden. Hier ist einfach Israel, Jakob angesprochen. Und alle, die ein Ohr haben zu hören, was dieser Segensspruch beinhaltet, sind aufgerufen, sich diesen Segensspruch anzueignen. Vers 21, man erblickt kein Übel in Jakob, man sieht kein Unheil in Israel. Man ist hier ein bisschen überrascht. Israel hat seit der Befreiung aus Ägypten, vor 40 Jahren war das geschehen, schon mehrmals Gottes Gericht erfahren. Israel wird hier von seinem heiligen Überrest an Gläubigen als eine ideale Größe betrachtet, die sich von Grund weg Gottes gnädiger Herrschaft erfreut. Also ich sage das nur, der Ausdruck Israel taucht im Alten Testament tausendfach auf. Und ihr müsst immer sorgfältig gucken, worauf bezieht er sich? Wie kann es sein, dass ein und demselben Volk manchmal Segen gilt und dann der Fluch? Wie passt denn das zusammen? Es gibt, so wie Paulus das sagt im Römerbrief, es gibt in Israel ein Israel. Es gibt unter den leiblichen Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob seit jeher eine Unterscheidung. Es gibt Leute, die leben im Glauben, die empfangen die Zusage. Es gibt Leute, die lehnen sich gegen Gott auf. Die ziehen sich früher oder später Gottes Fluch zu. Vers 24. Israel ist ein Volk wie ein Löwe. Israel wird mit Gottes Hilfe das Land Kanaan einnehmen. Durch Gottes unwiderstehliche Macht ist es den Völkern überlegen. Wir im Neuen Bund haben Christus als unser Oberhaupt, den Löwen aus dem Stamm Juda. Der hat uns in Aussicht gestellt, dass wir einmal eine ganze neue Erde in Besitz nehmen werden. Weiter im Text, Kapitel 23, Vers 27. Es geht jetzt, also es gibt, kann man sagen, vier Sprüche Biliams. Die letzten drei lassen wir heute weg. Die sind kurz und schwierig. Wir sind jetzt beim dritten und die Intensität steigert sich und auch die Gegenreaktion von Balak wird immer heftiger. Darauf sagte Balak zu Biliam, komm mit, ich will dich noch an einen anderen Ort mitnehmen. Vielleicht ist es Gott recht, dass du mir dort das Volk verfluchst. Balak nahm also Biliam mit auf den Gipfel des Pegor, der auf die Jordanebene herabschaut. Biliam sagte zu Balak, bau mir hier 7 Altäre und stell mir 7 junge Stiere und 7 Widder bereit. Balak tat, was Biliam gesagt hatte und brachte auf jedem Altar einen jungen Stier und einen Widder dar. Biliam sah, dass es der Wille des Herrn war, Israel zu segnen. Er suchte daher nicht nach geheimnisvollen Zeichen, wie bei den vorhergehenden Malen, sondern wandte sein Gesicht der Wüste zu. Er blickte auf und sah Israel im Lager, nach Stämmen geordnet. Da kam der Geist Gottes über ihn, und Biliam begann mit seinem Spruch, Spruch Biliams, des Sohnes Beors. Spruch des Mannes mit geöffneten Augen. Spruch dessen, der Gottes Worte hört, der eine Vision des Allmächtigen sieht, der da liegt mit enthüllten Augen. Jakob, wie schön sind deine Zelte. Wie schön deine Wohnstätten, Israel. Wie Bachtäler ziehen sie sich hin. Wie Gärten am Strom, wie Aloebäume, vom Herrn gepflanzt, wie Zedern am Wasser. von seinen Schöpfeimern rinnt das Wasser, reichlich Wasser hat seine Saat. Sein Königtum wird dem von Agag überlegen sein, seine Königsherrschaft wird erhaben sein. Gott hat ihn aus Ägypten herausgeführt. Er hat Hörner wie ein Wildstier, er frisst die Völker, die im Feind sind, er zermalmt ihre Knochen und zwingt sie mit seinen Pfeilen zu Boden. Er hat sich geduckt, liegt da wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer wagt es, ihn aufzustören? Wer dich segnet, ist gesegnet, und wer dich verflucht, ist verflucht. Da wurde Balak zornig auf Bileam. Er schlug die Hände zusammen und sagte, ich habe dich gerufen, damit du meine Feinde verfluchst. Du aber hast sie schon dreimal gesegnet. Geh fort, dorthin, woher du gekommen bist. Ich habe versprochen, dir einen hohen Lohn zu geben, aber der Herr hat dich daran gehindert, ihn zu erhalten. Bileam antwortete Balak, habe ich nicht gleich zu deinen Boten, die du zu mir geschickt hast, gesagt, auch wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gibt, kann ich dem Befehl des Herrn nicht zuwiderhandeln und nach eigenem Gutdünken Gutes oder Böses bewirken. Ich muss sagen, was der Herr sagt. Gut, ich gehe jetzt zu meinem Volk zurück. Ich will dir aber noch verraten, was dieses Volk, deinem Volk, in den letzten Tagen antun wird. Das ist jetzt der Übergang schon zum vierten Spruch. Bemerkenswert jetzt bei Bileam, wird kurz erwähnt, bei den ersten beiden Malen hat er sich vorgenommen, noch durch irgendwelche Manipulationen Gottes seinen Spruch zu erhaschen, vielleicht auch Gott irgendwie noch manipulieren zu können, dass aus dem Segensspruch so ein Spruch wird, den Balak sich erhofft hat. Jetzt beim dritten Mal heißt es, ist Bileam offensichtlich noch offener. Vorher hat Gott ihn mehr oder weniger gezwungen, einen Segensspruch auszusprechen. Jetzt ist Bileam bereit, von sich aus diesen Spruch zu empfangen. Ne, Kapitel 24, Vers 1. Vers 2 wird sogar berichtet, zum ersten Mal, der Geist Gottes kam über ihn. Bileam wird im dritten und vierten Spruch durch Gottes Geist in eine Welt der Vision versetzt. Vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen. Das ist wie in der Offenbarung des Johannes. Da gibt es so eine Welt der Vision und die betritt Bileam jetzt. Er sieht jetzt ein ideales Israel, wie es in der Zukunft sein wird. Vers 7, ein bisschen schwierig. Sein Königtum wird dem von Agag überlegen sein. Vielleicht ist dieser Ausdruck Agag als Herrschertitel für amalekitische Könige zu verstehen. Es gibt einen Amalekiterkönig Agag. Wer weiß, von dem die Rede ist? Im ersten Samuelbuch. Das ist der König, den Saul am Leben lässt und Samuel richtet ihn dann hin. So, bemerkenswert Vers 9, Kapitel 24, Vers 9. Wer dich segnet, ist gesegnet. Bileam sieht in der Vision ein ideales Israel, das Gottes reichen Segen empfängt. Ihr müsst immer in Klammern dazu denken, aus Glauben. Gottes Segen, Gottes Zusagen, siehe Abraham, werden im Glauben empfangen. Ne, wer hingegen seinen Bund bricht und Götzen verehrt, dem gilt tatsächlich Gottes Fluch. Siehe, 3. Mose, wer hat darüber gepredigt? Kapitel 26. Segen und Fluch spricht Gott über sein Volk Israel aus. Wer den Bund bricht, den trifft früher oder später der Fluch Gottes. Es geht hier in dem Spruch Bileams also um den Segen für solche Israeliten, die wie Abraham die Zusagen im Glauben empfangen. Sie zu segnen heißt hier so viel wie sie glücklich zu preisen. Gewöhnlich wird ja, wenn jemand einen anderen segnet, ist es oft meistens so, der Segnende steht über ihm. Gott segnet Menschen oder ein Priester segnet einen normalen Israeliten. Biliam steht nicht über Israel. Und auch wenn Menschen Gottes Volk segnen, stehen sie nicht über diesem Volk, sondern sie bekunden, sie hätten gerne Anteil an diesem Segen. Wer Gottes Volk glücklich preist, rühmt Gott und bringt seine Sehnsucht zum Ausdruck, selber an diesem Segen teilzuhaben. Und solchen Menschen können wir dann sagen, wie das geht. Durch Glauben an Jesus Christus. So, jetzt hier Kapitel 24, Vers 14. In den letzten Tagen, heißt es dort. Ich gehe jetzt zu meinem Volk zurück. Ich will dir aber noch verraten, was dieses Volk, Israel, deinem Volk, den Moabitern, antun wird in den letzten Tagen. Hier ist von einer Zeit die Rede, die der Vollendung der Herrschaft Gottes vorangeht. Die Prophetie bleibt dabei relativ unbestimmt. Es geht offensichtlich erst einmal darum, dass Israel einmal die Moabiter endgültig besiegen wird. Dies geschieht in den letzten Tagen. Und ob Gott dann, wenn die Moabiter besiegt worden sind, seine endgültige Herrschaft vollenden haben wird, darauf wird sich hier nicht festgelegt. Und falls mit dem endgültigen Gericht über Moab Gottes Herrschaft noch nicht vollendet wird, kriegen wir auch keinen Hinweis, wie lange es dann noch dauern wird. Vielleicht hier so ein bisschen Hintergrundinformation zu diesem Volk Moab. Moab ist während der gesamten Geschichte Israels im Alten Testament als Nachbarland vorhanden. Kennt jemand so ein paar Stellen, wo die noch auftauchen? Mal im Guten, meistens im Bösen. Im Guten. Ruth ist eine Moabiterin. Das Buch Ruth berichtet davon, dass eine Familie aus Israel während einer Hungersnot nach Moab gezogen ist und dort Aufnahme gefunden hat. Es gab Zeiten, da haben sich beide Völker gut verstanden. Ein erster Krieg zwischen beiden Völkern wird dann im Richterbuch berichtet. Da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Von Moab oder von Moabitern ist noch nach dem Exil die Rede. In Esra, Kapitel 9, Vers 1, ist davon die Rede, dass sich Juden nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft moabitische Frauen genommen haben. Und Esra klagt sie dafür an. Und dann gibt's eine bemerkenswerte Voraussage beim Propheten Jeremia. Erst einmal, es ist ein Gerichtsspruch über Moab, Jeremia 48 von Vers 40. So spricht der Herr, wie Adler kommen die Feinde herangeschossen und stürzen sich auf Moab. Also Jeremia schreibt diese Worte wahrscheinlich während oder kurz vor dem babylonischen Exil von Juda. Und es ist ein Gerichtsspruch über Moab. Die Städte werden erobert, die Festungen eingenommen. An jenem Tag werden die tapfersten Männer Moabs Angst haben wie eine Frau, die in Wehen liegt. Vernichtet wird Moab, so dass es kein Volk mehr ist, denn es hat geprahlt gegen den Herrn. Schrecken, Fallgrube und Fangnetz warten auf euch, ihr Bewohner von Moab, spricht der Herr. Wem es gelingt, dem Schrecken zu entfliehen, der fällt in die Grube. Wer es schafft, aus der Grube herauszukommen, verfängt sich im Netz. Das ist das Schicksal, das ich euch bereite, wenn ich mit euch abrechne. Flüchtlinge kommen nach Heschbon, Hauptstadt von Moab, und suchen Schutz. Aber die Stadt steht in Flammen. Vom Palast König Sihons geht ein Feuer aus, das ganz Moab verzehrt. Dieses Land voller Maulhelden, die Abhänge und die Höhen. Weh dir, Moab, du Volk des Gottes Chemosh, du bist verloren. Deine Männer und Frauen werden in die Gefangenschaft weggeführt. Klammer auf, von den Babyloniern. Und dann kommt's. Doch ich werde die Gefangenschaft Moabs am Ende der Tage wenden, spricht der Herr. Also in weitesten Teilen kündet Gott hier sein Gericht über Moab an. Das entspricht ganz dem Spruch Biliams. Der babylonische König Nebukadnezar unterwarf sich die Moabiter ungefähr um 580 vor Christus. Als Nation gab es Moab noch bis ins 4. Jahrhundert vor Christus. Möglicherweise gab es noch einen Überrest des Volkes bis ins 1. Jahrhundert vor Christus. Zu dieser Zeit führen die Römer im Orient ihren Feldzug. Spätestens seit dieser Zeit verschwindet das Volk der Moabiter von der Erde. Es gibt heute keine Moabiter mehr. Seit mindestens 2000 Jahren sind die von der Fläche des Erdbodens verschwunden. Überraschend daher die Aussage beim Propheten Jeremia, dass Moab am Ende der Tage Gottes Gnade erfahren wird. Hier wird offensichtlich nicht vorausgesagt, dass es das Volk der Moabiter bis zum Ende der Geschichte geben würde. Vielmehr wird Moab zum Symbol für Menschen aus den Völkern, die nicht zum alttestamentlichen Bundesvolk Israel gehören. Wenn Menschen aus diesen Völkern umkehren, finden sie bei Gott Gnade. Dieser Grundsatz galt schon für das Volk der Moabiter während der ganzen Zeit ihrer Existenz. Dieser Grundsatz gilt bis heute für Menschen aus allen Völkern. Wenn sie zu Gott in Christus umkehren, finden sie Gnade bei ihm. Das gilt für Moabiter, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Das gilt für Deutsche, wenn es vielleicht uns Deutsche bis zur Wiederkunft gibt. Wer weiß das schon? Das gilt für Amerikaner, Russen und Juden. Menschen aus allen Völkern sind gerufen und eingeladen, Gottes Herrschaft in Christus anzuerkennen. Und dann kommt der vierte und vielleicht wichtigste Spruch. Kapitel 24 von Vers 15. Biliam begann seinen Spruch und sagte: Spruch Biliams, des Sohnes Beors, Spruch des Mannes mit geöffneten Augen, Spruch dessen, der die Gedanken des Höchsten kennt, der eine Vision des Allmächtigen sieht, der da liegt mit enthüllten Augen. Ich sehe ihn, aber noch ist er nicht da. Ich erblicke ihn, aber er ist nicht nahe. Ein Stern geht in Jakob auf, ein Zepter erhebt sich in Israel. Er schlägt die obersten Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Edom wird sein Eigentum, Seir, sein Feind, wird sein Besitz. Israel wird sich als mächtig erweisen. Jakob wird seine Herrschaft ausüben, er wird den Überrest der Stadt vernichten. Ich sehe ihn, noch ist er nicht da. Dies ist eine der bemerkenswertesten Prophetien, die Gott Biliam gegeben hat. Biliam spricht hier von einem kommenden König in Israel, der die Moabiter besiegen wird. Ja, kommt das ganz aus heiterem Himmel? Nee, ganz nicht. In 1. Mose 49 hebt Jakob in seinem Segen über die 12 Stämme Israels die besondere Bedeutung des Stammes Juda hervor. Und da heißt es in den Versen 9 und 10, Juda ist ein junger Löwe, mein Sohn. Du holst dir Beute und kehrst zurück. Dann legt er sich nieder wie ein Löwe. Wie ein Löwe liegt er da, keiner wagt, ihn aufzustören. Das Zepter wird nicht von Juda weichen. Der Herrscherstab bleibt zwischen seinen Füßen, bis er endlich das in Besitz nimmt, was ihm zusteht. Die Völker werden ihm gehorchen. Also Jakob vergleicht Juda und seine Nachkommen mit einem Löwen. Und der Löwe war im alten Vorderen Orient ein beliebtes Bild, um einen König und seine machtvolle Herrschaft darzustellen. Der Stamm von Juda, sieht Jakob voraus, wird in Zukunft das Königtum in Israel stellen. Das hat sich zur Zeit von Mose und Biljam immer noch nicht erfüllt. Der erste König aus dem Stamm Juda wird ein gewisser David werden. Ja, hat David die Moabiter ein für alle Mal besiegt? Nee. Vielleicht gehen wir mal so ein paar Auseinandersetzungen zwischen Israel und Moab durch. Römer 3, Vers 12. Die Leute von Israel taten von Neuem, was dem Herrn missfällt. Deshalb ließ er Eglon, das war so ein sehr fülliger König, den König der Moabiter über sie Macht gewinnen. Ne, im Richterbuch, da richtet Gott sein Volk Israel regelmäßig durch äußere Mächte. Und einmal war es sogar das Land Moab. Als die Israeliten umkehren, schenkt Gott ihnen, den Israeliten, in Ehud einen Anführer, mit dem sie dann die Moabiter besiegen können. Aber es ist keine endgültige Niederlage. Später ist von Saul die Rede, dem ersten König Israels. 1. Samuel 14, Vers 47. Als König von Israel kämpfte Saul gegen alle seine Feinde ringsum, gegen die Moabiter, die Ammoniter, die Edomiter und so weiter. Gegen sie alle bewährte er sich als Retter Israels. Das ist eine sehr wohlwollende Beschreibung der Regierungszeit von Saul. Unter König David gibt es dann einen Höhepunkt an Machteinfluss. 2. Samuel 8, Vers 2 berichtet von seiner Unterwerfung der Moabiter. Da heißt es, David besiegte die Moabiter. Die Gefangenen mussten sich nebeneinander auf die Erde legen und er ließ die Messschnur über Leben und Tod entscheiden. Man maß jeweils zwei Schnurlängen ab. Wer darunter fiel, wurde getötet. Und dann eine Schnurlänge. Wer darunter fiel, blieb am Leben. David machte die Moabiter zu seinen Untertanen und zwang sie, ihm Tribut zu zahlen. Ja, man kann sagen, hier unter David gibt's eine erste deutliche Vorerfüllung des Spruches Biljams. Da kommt ein König und fügt den Moabitern eine schwere Niederlage bei, aber keine endgültige. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die Moabiter hat es während der ganzen Zeit des Alten Testamentes gegeben, als Volk. Und als die Moabiter dann in der Zeit irgendwann zwischen dem 4. und dem 1. Jahrhundert vor Christus von der Bildfläche verschwinden, da ist es kein König von Israel, der das bewirkt. Israel hat während dieser Zeit selber keinen König. Es steht unter Fremdherrschaft verschiedener Mächte. Die Prophetie von Biljam findet ihre Erfüllung in und durch Jesus Christus. Und zwar in überraschender, eher sinnbildlicher Weise. Als Jesus, als Gottes Sohn Mensch wird, da gibt's die Moabiter schon nicht mehr. Aber das, was die Moabiter repräsentiert haben, Völker, Mächte, Menschen, die gegen Gott und sein Volk aufbegehren, die hat es zur Zeit von Jesus natürlich auch noch gegeben. Die gibt es bis heute. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat Jesus Christus einen Sieg errungen. Und im Lichte dieser Ereignisse wird deutlich, die Moabiter stehen nicht nur stellvertretend für Völker auf dieser Erde. Die Moabiter als solche, die sich gegen Gott auflehnen, sind ein Sinnbild auch für die unsichtbaren Mächte, für den Teufel, für die Welt der Dämonen, die sich gegen Gott und sein Volk auflehnen. Seitdem Jesus gekreuzigt und auferstanden ist, gibt es noch verzweifelte Rückzugsgefechte dieser sichtbaren und unsichtbaren Mächte. Diese Rückzugsgefechte finden ihr endgültiges Ende, wenn Jesus als der höchste König mit Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Also ihr merkt schon, man muss ein bisschen, wenn man solche Voraussagen wie die von Biljam richtig deuten will, man muss irgendwie Mittel und Wege finden, sie mit Jesus Christus zu verankern. Weil vom neuen Bund wissen wir, Paulus sagt das, 2. Korinther 1, Vers 20, was immer Gott an Zusagen gegeben hat, in der Person von Jesus finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Gottes Segen muss zu seinen Erwählten kommen. Jesus ist der Garant dafür, dass das so ist. Gottes Segen findet in den Zusagen Gestalt, die Gott Abraham und seinen Nachkommen gegeben hat. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du ihm dein Leben als Retter und Herrn anvertraut hast, dann zählt Gott dich zu seinem Volk. Er zählt dich zu diesem heiligen Überrest, den Gott aus allen Völkern um sich herum versammelt. Oder wie Paulus das an anderer Stelle sagt, er hat dich in den heiligen Überrest von Israel eingepfropft. Weil wenn man sich diesen heiligen Überrest von Israel mal anguckt, der schrumpft immer weiter zusammen, bis einer übrig bleibt. Jesus Christus. An den müssen alle andocken, wenn sie die Zusagen Abrahams erfahren wollen. Er, der Sohn Gottes, er ist der eigentliche Bündnispartner Gottes, auf dem alle Zusagen ruhen. Gott hat seinen lieben Sohn für dich gegeben, damit du Anteil an seinem Segen bekommst. Wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, dann lass dir von niemandem das Heil absprechen. Der Teufel versucht, dich zu Fall zu bringen. Menschen erzählen dir vielleicht, du musst irgendwelche religiösen Leistungen oder Verdienste vorweisen, um wirklich mit Gott im Reinen zu sein. Aber in Verbindung mit Christus ist Gott in allen Anfechtungen bei dir gegenwärtig. Er hilft dir mit seiner Allmacht und Gnade. Ich schließe mit Paulus, Römer 8, Verse 38 folgende. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je wird von der Liebe Gottes trennen können, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Sein Segen muss zu seinen Erwählten kommen. Gelobt sei Gott. Amen.